Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Hallo, du hast auf Instagram eine Frage zum Thema Hochsensibilität gestellt oder du interessierst dich für das Thema, willst aber nicht gleich eine ganze Folge dazu anhören, dann ist diese Spezialfolge genau richtig für dich. Life-Coach Julia Hesse beantwortet eure wichtigsten Fragen. Die Antworten helfen nicht nur denen, die die Fragen gestellt haben, sondern auch allen, die sich mit dem Thema Hochsensibilität auseinandersetzen. Wünsche euch viele wertvolle Erkenntnisse beim Anhören. Jetzt hast du gerade Instagram angesprochen. Ich würde jetzt ganz gern, wir haben sehr viele Fragen bekommen zum Thema, diese Fragen beantworten. Oder gibt's noch etwas, wo du denkst, darüber sollten wir jetzt noch sprechen?
Nein, das dann wird's noch länger. Ich kann natürlich Bücher füllen zu dem Thema.
Na gut, dann schauen wir uns die Fragen an. Also du hast auf deinem Account Fragen bekommen und ich auf meinen. Da wäre die erste Frage, ich gehe jetzt einfach der Reihe nach, das passt vielleicht jetzt nicht immer thematisch zusammen, aber...
Alles gut, so wie es beim Q&A heute ist.
Genau. Werden die Empfindungen von Hochsensibilität in der Menopause noch stärker, intensiver?
Super spannende Frage. Also ich selbst bin ja noch nicht in der Menopause, also kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Da die Frage aber mehrmals kam, wenn ich mich richtig erinnere, gehe ich mal grundsätzlich davon aus, wenn mehr Menschen mir das zutragen, dass da was dran ist, wenn es mehr Menschen schon empfinden. Ich kann mir das nur so erklären, ich bin jetzt natürlich keine Ärztin, aber dass natürlich in der Menopause sich hormonell ganz viel verändert. Und Hormone, das kennen wir Frauen ja alle auch vom Zyklus, haben natürlich einen unfassbaren Einfluss auf unsere Empfindungen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, durch diesen Abfall von Östrogen in der Menopause, dass der dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel Reize vielleicht mehr empfunden werden oder Emotionen, also dass das Nervensystem dadurch einfach beeinflusst wird und man empfindsamer wird. Das wäre jetzt meine laienhafte Erklärung. Aber wenn es jemand so empfindet, und das haben, wie gesagt, mehrere geschrieben und mir auch schon mehr Leute erzählt, offensichtlich ist das so.
Mhm. Die nächste Frage, gibt es einen Zusammenhang von hochsensiblen Personen und Migräne?
Auch da merke ich eine deutliche Tendenz, sowohl in meinen Coachings, also es wird mir oft erzählt, also dass meine Klientinnen Migräneattacken haben und mit Migräne zu kämpfen haben. Und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Und wie gesagt, obwohl ich keine Ärztin bin, ist es für mich ganz logisch, eigentlich nachvollziehbar, auch wenn man noch nicht genau weiß, wodurch Migräne genau ausgelöst wird. Aber ein Hauptfaktor soll ja Stress sein, hochsensible, so wie wir jetzt schon lange jetzt besprochen haben, oft einen hohen Stresspegel. Und das Zweite ist sicher auch das empfindsamere Nervensystem, dass manche Reize einfach eben stärker empfunden werden. Und wenn ich eben den ganzen Tag schon den ganzen Reizen ausgesetzt bin, macht sich dann eben oft am Abend dann die Kopfschmerzen bis hin zu Migräne bemerkbar. Natürlich kann es auch zum Beispiel, also aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte auch längere Zeit mit Migräneattacken zu kämpfen. Bei mir lag es zum Beispiel an der Antibabypille und das lässt sich so erklären, dass da, wenn in den Antibabypillenpausen der Östrogenspiegel auch fällt und dass da einfach die, dass dadurch auch Migräne ausgelöst werden kann. Da kann man jetzt wieder sagen, das ist ja nicht bei allen Menschen so, nein, aber hochsensibel empfinden eben vieles intensiver und genau, hat dann aber auch nicht ganz aufgehört. Ich bin immer noch unter Anführungszeichen anfällig. Ich achte einfach darauf. Aber zum Beispiel, ich trinke jeden Tag Kaffee. Wenn ich keinen Kaffee trinke, bekomme ich eine sehr wahrscheinlich eine Migräneattacke. Also zum Beispiel, da bin ich auch empfindlich. Hat auch nicht jeder. Also für mich ist es liegt es sehr nahe, dass es da Zusammenhänge gibt. Oder kenne viele, bei denen das auch der Fall ist.
Die nächste Frage. Wie kann man trotz Hochsensibilität ein gutes Leben führen?
Puh, also da wird die kurze Antwort schwierig. Also das ist eine sehr komplexe Frage. Nicht zuletzt machen wir das ja auch im Coaching. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich diese Selbstakzeptanz, zu sagen, okay, das fällt mir halt leicht, das fällt mir schwer, diese Stärken habe ich. da habe ich einfach Schwächen, da tue ich mir nicht so leicht oder da brauche ich andere Dinge. Also diese Annahme von dem, so bin ich in meiner Gesamtheit und bestimmte Dinge kann ich halt nicht ändern. Ich kann nicht ändern, dass ich einfach halt schneller reizüberflutet bin als andere Menschen. Aber ich kann eben mein Leben danach ausrichten. Ich kann mir eben sagen, okay, ich brauche vielleicht mehr Pausen, mein Umfeld eben umgestalten, schauen, dass das ein wohlwollendes, wertschätzendes Umfeld ist. Das sollte sowieso jeder natürlich machen. Aber wenn ich eh schon weiß, dass ich empfindlicher reagiere, wenn ich da lauter Menschen habe, die irgendwie ellbogentechnikmäßig drauf sind, dann muss ich ja nicht in so einem Umfeld bleiben. Also da bringe ich immer gern das Bild von der Blume. Wenn eine Blume nicht blüht, sagen wir ja auch nicht, ah, die blöde Blume, die haue ich jetzt weg, die funktioniert ja nicht. Sondern schaue ich, was braucht es denn? Ganz liebevoll, was braucht es denn? Mehr Licht, mehr Wasser, weniger Licht. Wir schauen, und an welchem Platz blüht sie denn am besten? Und dann suchen wir vielleicht die ganze Wohnung ab. Und so sollten wir uns auch mit uns bemühen. Wo kann ich denn am besten blühen und nicht, oh, ich blühe nicht, na, ich muss ja komplett falsch sein. Es liegt natürlich an meinen Defiziten, sondern immer schauen, lösungsorientiert, wo würde es mir denn besser gehen? Wo gehe ich denn auf? Und dort kann ich natürlich auch das bessere oder gute Leben führen.
Sehr schön. Gibt es Treffen für hochsensible Menschen?
Ja, in Wien gibt es zum Beispiel einmal im Jahr das Sommerfest und das Adventfest vom österreichischen Hochsensibilitätsnetzwerk. Und generell das österreichische HSB-Netzwerk kann ich sehr empfehlen. Da gibt es auch in anderen Bundesländern immer wieder Treffen. Einfach auf der Website schauen, vielleicht können wir es dann auch verlinken. Selbiges gibt es auch in Deutschland. Das deutsche HSB-Netzwerk vom Luca Rohleder, da bieten auch ganz viele Menschen Treffen, Workshops oder sonstige Dinge an. Genau, und nicht zuletzt gibt es natürlich auch meine.
Genau, du hast dann online.
Ich habe sowohl persönlich als auch online, genau. Ich habe einmal im Monat sonntags die Workshops in Präsenz in Wien und jetzt neu eben den HSB-Online-Circle immer mittwochs, am ersten Mittwoch im Monat. Genau.
Sehr gut.
Ja. Und ich nehme an, in der Schweiz gibt es sicher auch welche, damit wir den ganzen Dachraum abdecken. Da gibt es auf jeden Fall auch ein HSB-Netzwerk. Ich nehme mal an, dass die auch Treffen anbieten.
Ja, sehr gut. Was kann man tun, wenn man sich oft in Situationen befindet, in denen man getriggert wird?
Dazu muss ich gleich schmunzeln, weil ich glaube, ich gerade vor kurzem auf Instagram eine ganz lange Reihe mit, ich glaube, 3 Beiträgen nur zum Thema Trigger. Also falls wer sich jetzt nicht alles beantwortet fühlt hier, der kann dort dann gerne noch nachschauen. Also grundsätzlich ist es ja so, Trigger sind Auslöser und wollen uns immer auf irgendwas hinweisen. Also wenn ich, entweder es ist vielleicht eine alte Wunde, eine Verletzung, ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist oder wurde, ein Wunsch, also es hat immer irgendwas mit uns zu tun und ist natürlich unangenehm, weil es ja nichts Positives ist. Das heißt, es kostet manchmal halt viel Kraft und Energie. Man will vielleicht da nicht hinschauen, weil man wird in einer Situation getriggert, wo man eigentlich gerade gut drauf war und plötzlich kommt das. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es schon wertvoll ist, in der richtigen Dosis und im eigenen Tempo hinzuschauen und die Trigger aufzulösen, damit sie nicht immer wiederkommen.
Da wäre die nächste Frage, was kann man vorbeugend gegen Trigger tun?
Genau, also es kommt natürlich immer darauf an, was es ist, aber zum Beispiel, wenn ich schon weiß, mal in meiner Familie, da kommen immer bestimmte Sätze, die mich triggern, bestimmte Aussagen von anderen, dann kann ich mich natürlich vorbereiten. Ich weiß ja schon, okay, das wird wahrscheinlich wieder kommen beim nächsten Treffen. Was kann ich denn diesmal anderes sagen, anderes tun? Was möchte ich vielleicht auch von der Person? Vielleicht muss man manche Dinge auch einfach nur abbestellen, ja, wie in einem Newsletter zu sagen. Jedes Mal, wenn ich heimkomme, sagst du das zu mir, bitte unterlass das einfach, ich möchte das nicht, dass du das sagst. Ja, dann hat man zum Beispiel den Trigger vielleicht einfach mal verbal abgestellt, aber wirklich sich darauf vorzubereiten und zu sagen, okay, was brauche ich denn in der Situation vielleicht auch, damit es mir besser geht? Ja? Und wenn es jetzt wirklich viele sind, manche stellen sich dann auch so eine Art Schutzhülle vor, dass sie dorthin gehen und das Ding an einem abprallen. Bei manchen funktioniert das, bei manchen nicht. Ich bin immer eher so ein Fan von, ich spreche es an oder tue was aktiv oder gehe aus der Situation, wenn ich es nicht aushalte. Das kann man natürlich auch machen, aber wirklich sich so vorzubereiten, okay, ich weiß, da kommt jetzt vielleicht wieder ein Trigger oder können mehrere sogar kommen. Was brauche ich denn in der Situation?
Also Vorbereitung.
Vorbereitung ist alles.
Gut. Auch eine interessante Frage. Gibt es eine Liste von Ärzten, die hochsensible Menschen behandeln?
Nein, es ist ja so, dass eben Hochsensibilität keine Krankheit ist, nicht diagnostiziert werden kann und somit gibt es auch keine Ärzte, die sich darauf spezialisieren. Aber auch spannend, weil ich die Frage auch schon öfter bekommen habe, kann ich gerne aus meiner Erfahrung, wie ich das handhabe. Also oft ist ja das so, dass Hochsensible wollen, dass andere unbedingt verstehen. Also wir sind beim Arzt und wir wollen dann erklären, dass wir hochsensibel sind, damit die anderen besser auf uns eingehen. Meine Erfahrung ist, dass es leichter ist, wenn ich es über die Bedürfnisse spiele wieder. Also ich erkläre dann zum Beispiel dem Arzt, wenn er mir Medikamente geben will, dass ich sehr empfindlich auf Medikamente reagiere, in meinem Fall zum Beispiel, dass ich bitte ein Medikament haben möchte, was statistisch gesehen zumindest niedrig dosiert ist oder sehr gut vertragen wird. Und genau, dass ich da schon irgendwie vorbeuge, weil ich kenne mich ja am besten und weiß, was ich brauche und dass ich da zum Beispiel schon sage, was ich gerne hätte oder nicht oder was sich unangenehm anfühlt. Und wenn ich mich aber gar nicht gesehen oder wohlfühle bei einem Arzt, dann wechsle ich einfach den Arzt. Also ich muss natürlich nicht bei einem unempathischen, ruppigen Arzt bleiben oder Ärztin. Und was auch vielleicht helfen kann, ist, fällt mir jetzt gerade ein, beim Zahnarzt ist das oft, dass sie oder manche Zahnärzte spezialisieren sich auf sogenannte Angstpatientinnen. Das wäre vielleicht auch ein Ort für Hochsensible, nicht weil sie per se Zahnarztangst haben, sondern einfach, weil das dann wahrscheinlich ein geschultes Personal ist, die wahrscheinlich mehr darauf eingehen, wo man sich vielleicht auch als Hochsensible wohler fühlt. Ansonsten ganz selten sehe ich auch so sanfte Medizin irgendwie, dass jemand vielleicht sanft verwendet, könnte auch so ein Hinweis sein, dass vielleicht eher ein Wohlfühlort ist. Oder ansonsten würde ich einfach Tipps von anderen Hochsensiblen annehmen. Wo gehen die zum Arzt? Wo fühlen die sich gut aufgehoben? Ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher, dass ich mich auch gut aufgehoben fühle? Ich habe zum Beispiel mal meinen Mann gefragt, wo er zum Zahnarzt geht. Und dort habe ich mich zum Beispiel gar nicht gut aufgehoben gefühlt. Und er schwärmt von diesem Arzt, ist der beste Zahnarzt überhaupt. Und ich fand ihn zum Beispiel total ruppig. Das fällt ihm gar nicht auf, weil er ist ja nicht hochsensibel. Und ich war total schockiert, wie man so unempathisch sein kann. Also bin ich gleich wieder geflüchtet. Also vielleicht jemanden fragen, der eine ähnliche Sensibilität hat.
Mhm. Ja, ist auch wieder ein guter Tipp. Die Partnerfrage. Wie kann man als hochsensibler Mensch mit einem nicht hochsensiblen Partner gut umgehen?
Wie viel Zeit haben wir noch? Na, Spaß. Ich habe schon einige Tipps oder einige Dinge schon erzählt. Also ich finde, das A und O in jeder Beziehung ist Kommunikation, also offen zu kommunizieren und wie man empfindet, was man braucht, was man nicht will. Also die Grenzen auch ganz klar, auch innerhalb der Beziehung. Und ansonsten gehe ich mit meinem Mann ja nicht anders um wie mit anderen Menschen, die ich liebe. Ich schaue einfach, dass ich offen bin, dass ich das kommuniziere, was ich brauche. Und ich sage immer, mein Mann respektiert meine Grenzen und das sollten ja alle Menschen tun, die uns lieben, die wir im engen Umfeld haben, dass ich ganz klar sagen kann, das möchte ich jetzt heute nicht machen, das ist mir zu viel und nicht, dass ich dann überredet werde. Also er wird das niemals machen. Ich glaube aber auch aus Erfahrung, weil er weiß, wie schlimm das endet, wenn ich dann so drüber bin, wie ich das nenne, und ich dann halt wirklich gereizt reagiere oder noch mehr oder wir dann streiten, dann sagt er auch lieber, okay, mach mal lieber weniger, bevor du dann irgendwie da pissig wirst oder sonst irgendwas.
Wird das im Alter schlimmer?
Ab welchem Alter sprechen?
Das ist nicht konkret gestellt.
Also es spielt ja vielleicht ein bisschen so in die Richtung von dieser Menopause, würde ich jetzt mal sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht doch wirklich mit den hormonellen Schwankungen zu tun hat, dass man vielleicht wirklich da Veränderungen merkt oder Verschlimmungen. Ansonsten wäre ich ja immer so der ultimativ optimistische und positive Mensch und würde sagen, na, je mehr Trigger man aufgelöst hat, je mehr man gelernt hat, desto besser wird's im Leben. Also habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass meine Beziehungen besser sind mit allen Menschen, mit meiner Familie, dass sich mein Leben eigentlich immer verbessert, aber ich bin ja auch noch nicht in der Menopause. Also ich könnte mir das nur so erklären, dass es vielleicht mit den hormonellen Schwankungen zu tun hat, die dann einsetzen.
Weil du jetzt gesagt hast, mit dem Aufarbeiten. Was ist aber, wenn ein Thema aus der Kindheit so massiv ist, dass das schwer aufzuarbeiten ist? Also, dass das so eine tiefe Verletzung war, dass das immer wieder poppt. Und dass es Tage gibt, wo man besser damit umgehen kann und Tage, wo man schlechter damit umgehen kann. Wie soll man da tun?
Also das ist halt dann schon wirklich, dann reden wir ganz klassisch von einem sogenannten Trauma, das ja nicht mehr ins Coaching gehört, sondern wirklich in einer Traumatherapie. Mhm. Das kann man jetzt nur mit einem Coaching natürlich nicht bearbeiten, okay. Muss man auch ganz klar sagen. Ja, wenn es wirklich sowas Massives ist, hilft nur Psychotherapie, Traumatherapie zum Beispiel. Mhm. Manche Menschen haben, glaube ich, ganz gute Erfahrungen mit Hypnose gemacht. Bin jetzt nicht die Expertin. Genau, aber ganz, ganz tiefe Wunden werden jetzt mit einem Coaching natürlich nicht. Da kann man eben eher nur schauen, wie man aktuell gut umgeht damit. Oder wenn eben was Kleines wieder aufpoppt, das ist oder so, das hilft dann natürlich schon. Aber wenn es jetzt wirklich um ein tiefgehendes Trauma geht, genau.
Wie kann man sich von negativen Energien abgrenzen?
Die Klassikerfrage unter den Hochsensiblen. Also im Idealfall umgibt man sich natürlich mit wenig bis gar keinen Menschen, die so negative Energien aussenden, weil es natürlich ganz schwierig ist für Hochsensible, sich da abzugrenzen. Da kann man sich auch wieder so eine Schutzhülle vorstellen, dass man eben, dass es abprallt, dass man mehr bei sich bleibt. Meiner Erfahrung nach hilft es auch, je mehr man sich selber gut spürt im eigenen Körper, ist eben das bei sich sein trainiert, desto weniger lasse ich mich auch mitnehmen. Dann nehme ich es zwar wahr, aber ich spüre ganz klar, das gehört dem anderen und gehört nicht mir. Das ist ja oft auch nochmal so die Grenze, so mit dem ich spüre es zwar, aber ich nehme es nicht an, weil es ist nicht meine Energie. Aber ich bin da schon immer ehrlich, also wenn ich einen ganzen Tag mit negativen Menschen zusammen bin, kann ich nicht positiv bleiben. Also das Umfeld färbt einfach auf einen ab und ich schaue wirklich, dass ich sogenannte Energievampire, negative Menschen, so gut es geht vermeide oder den Kontakt wirklich auf ein absolutes Minimum reduziere oder die Zeit, mit der ich mit so einer Person verbringe, weil da kann ich noch 50.000 Abgrenzungstools anwenden irgendwann. Also nach 1-2 Stunden bin ich dann schon K.O. vom Abgrenzen. Also würde ich einfach empfehlen, sich positive Menschen zu suchen, wo man das gar nicht braucht, die ganzen Abgrenzungstools.
Also Umfeld ändern.
Umfeld, absolut, genau.
Na gut, ja, also wir sind jetzt die Fragen durch.
Puh.
Danke vielmals für deine Antworten. Ich habe noch einen Tipp für euch. Wie du schon erwähnt hast, schaut auf Julias Instagram- und Facebook-Seite oder ihre Website. Ich habe mir die Seiten angesehen und ein super ansprechendes Design, gerade für hochsensible Menschen sicher sehr ansprechend. Und du gibst da wirklich sehr viele Tipps und hilfreiche Anleitungen, ja, wie man sich als hochsensible Person verhalten kann oder auf sich schauen kann, ist, glaube ich, schöner.
Danke.
Vielen lieben Dank. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social-Media-Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.